3 Probleme mit 3-Body-Problem. Ich gebe zu, die Überschrift springt eigentlich einem ins Gesicht. Dafür habe ich es im Internet erschreckend wenig gesehen. Aber nachdem ich diese Serie bei der Filmstarts- und Moviepilot-Premiere in Berlin gesehen habe, ich weiß noch, wie ich am nächsten Tag vor meinem Laptop saß und zu meinem Kollegen Sebastian von Filmstarts, der heute hier sitzt. Hi Sebastian.
Hallo.
Weißt noch, wie ich dir zu dir gesagt habe? Ich weiß, wie der Podcast heißt. 3 Probleme mit 3-Body-Problem. Und was hast du gesagt?
So heißt mein Video auf YouTube auch.
Ausgerechnet wir zwei haben da jetzt total connected. Und ich habe sonst, ich meine, die Überschrift gibt es bestimmt da draußen irgendwo. Ich habe sie sonst nirgends gesehen.
Ja, ich bin aber auch erstaunt, dass die Serie allgemein recht gute Kritiken bekommt. So, also ich hätte doch mit mehr härteren, negativeren Sachen gerechnet, aber allgemein schneidet sie ja wirklich sehr, sehr gut ab.
Dafür ist genau das, was du mir vorher angeteasert hast, die Story zu gut. Also ich finde sie auch gut, aber ich habe 3 Probleme damit. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern es gibt wirklich 3 Sachen, die mich richtig hart daran stören. Ich würde aber als Gegengewicht sagen, es gibt auch 3 Tugenden, die die Serie besonders gut macht und die vielleicht auch so ein bisschen aus Game of Thrones noch so mit rüber gerettet sind. Nicht alle 3, also zumindest die nicht alle 3, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin gespannt, welche du noch hast. Und ihr werdet feststellen, wir sind heute zu zweit, wir sind nicht 3. Das hätte noch besser gepasst. Aber Yves und wir sind da nicht ganz zusammengekommen, aus Zeitgründen, wie es halt vor Ostern so manchmal so ist. Aber er war auch recht angetan von den ersten 2 Folgen, die er gesehen hatte.
Ja, nach den ersten 2 Folgen war ich auch noch recht angetan. Aber dann ging die Serie halt noch 6 Episoden weiter. Und da, glaube ich, kommt wieder so für mich das Erschwerende dazu, dass ich bei sowas dann gerne vorher die Bücher lese oder irgendwie die Comicvorlage oder was auch immer. Und bei 3-Body-Problem ist mir die Diskrepanz zwischen Büchern und Serie dann doch in bestimmten Punkten einfach zu krass.
Gerade deswegen sitzt du da. Du hast eine andere Meinung als ich und du hast die Bücher gelesen. Soweit bin ich nicht. Ich habe mir das erste Buch sogar gekauft. Ich habe es auf dem Kindle. Aber so kurz vor Serienstart war ich dann doch der Meinung, ja gut, jetzt kannst du auch jungfräulich die Serie gucken. Dann kannst du es vielleicht ein bisschen unabhängig davon bewerten. Deswegen haben wir jetzt 2 verschiedene Perspektiven drauf. Ich finde auch, dass es noch deutlich stärker wird. Aber damit sprichst du was anderes an. Das ist eine Mystery-Serie. Und bei so einer Mystery-Serie, oder? Kann man sagen. Würdest du es zu dem Genre dazu tun? Weil ich würde es packen. Ich würde es dahin packen.
Sie versuchen es, aber sie versuchen es mir persönlich zu wenig.
Ach so, okay.
Aber ja, aber sie wollen schon Mystery sein. Ja. Aber da kommen wir ja dann bei unseren 3 Problemen noch dazu.
Das ist eine meiner Tugenden tatsächlich. Ich habe andere 3 Probleme als du. Vielleicht machen wir ein Probleme- und Tugenden-Ranking daraus. Aber was ich sagen wollte damit ist, weil es eine Mystery-Serie ist, wir können nur bis Punkt X, können wir spoilerfrei darüber reden, ab dann wird's albern. Ich würde, aber so viel kann ich als Kurzfazit schon dazu sagen, ich würde es trotzdem empfehlen, reinzugucken und dann für sich selbst festzustellen, ob das einem taugt oder nicht. Weil, also ich persönlich sitze auch ein bisschen auf brennenden Kohlen. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht nach der ersten Staffel.
Bevor ich jetzt auch zu negativ hier klinge, also ich würde der Serie 6 von 10 Punkten geben. Ich finde sie grundsätzlich nicht schlecht und gerade einfach, weil die Macher ja auch wirklich sehr bemüht sind, diese Story aus den Büchern zu übernehmen, bin ich auch an einem Punkt so, ja, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt oder wenn ich so, boah, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie 3 Bücher, 700 Seiten hier Sci-Fi-Gedöns zu lesen, dann guckt die Serie auf jeden Fall. Also die, egal was wir jetzt hier für Probleme auftun, sie hat auch ihre guten Seiten und kann man schon mal machen, gerade wenn man Sci-Fi-Fan ist.
Du sprichst gerade 2 wichtige Sachen an, die wir noch im spoilerfreien Part auf jeden Fall erklären müssen. Das eine ist, wie stehen wir zur Buchvorlage? Gut, ich habe sie nicht gelesen, aber du hast sie ja gelesen. Und das andere ist, wer sind diese Macher, die du gerade angedeutet hast? Weil das ist ja auch einer der großen Aufhänger, den die Serie eigentlich zu bieten hat. Oder vielleicht auch einer dieser großen abschreckenden Faktoren, abgesehen davon, dass man vielleicht kein Sci-Fi oder nicht noch eine Netflix-Serie sehen möchte, die auch noch sehr cliffhangerig von Folge zu Folge ist. Das sind ja alles durchaus abschreckende Dinge. Du hast ein fantastisches Superlativ zu mir gesagt über diese Buchvorlage. Weißt du noch welches?
ist die beste Science-Fiction-Story, die ich seit in den letzten 10 Jahren gelesen habe oder so.
Ja.
Also die Bücher sind wirklich großartig, vor allen Dingen, weil der Autor, dessen Namen ich nicht ausspreche, weil ich ihn garantiert falsch aussprechen werde, deswegen lasse ich es lieber komplett sein, der halt aus der Naturwissenschaft kommt, vorher Ingenieur gewesen ist oder irgendwie sowas und dann halt angefangen hat mit dem Schreiben. Und ich habe auch irgendwo ein Interview mit ihm gelesen, wo er halt meinte, er schreibt, um halt diese krassen naturwissenschaftlichen Konzepte irgendwie in eine gute Story zu packen. Und das merkst du bei ihm halt auch an. Also er hat starke Konzepte, Zeug, was ich so noch nie vorher irgendwie gesehen habe. Und alle Ideen, alle Projekte, die in seinen 3 Büchern aufgeworfen werden, werden auch gut durch wissenschaftliche Erklärungen begründet. Und man hat teilweise beim Lesen irgendwie das Gefühl, okay, lese ich gerade noch einen Roman oder ist es schon so ein halbes Sachbuch, weil er teilweise wirklich sehr ins Erklären verfällt, wo ich schon immer so die Befürchtung hatte, wie verfilmt man sowas, wenn du halt ein Buch hast, wo einfach 30 Seiten lang dir ein Konzept von multidimensionalen Dingen erklärt wird oder wie Lichtgeschwindigkeit funktioniert und ob man überhaupt Raumschiffe auf Lichtgeschwindigkeit bringen kann und sowas alles. Und es gibt ein großes Manko an den Büchern, was die Serienmacher, über die wir gleich sprechen, dann halt versuchen, so ein bisschen umzukippen, weil dem Autoren sind Figuren egal. Mhm. Die Figuren sind bei ihm so Mittel zum Zweck, um halt seine geilen Ideen zu erklären. Dementsprechend hast du in jedem Buch irgendwie eine neue Hauptfigur, die aber wirklich auch nur so ein bisschen für dich als Leser da ist, um dich durch das Ganze zu bringen, was jetzt hier alles passiert. Aber du baust nie richtig so eine Beziehung zu diesen Figuren auf. Also im zweiten Buch gelingt ihm das besser, aber im ersten und im dritten ist es so, ja, okay, so ein paar sind ganz nett, aber die stechen nie hervor, weil es sind immer seine Ideen, die er rüberbringen möchte. Und das sind natürlich alles schwierige Punkte, um jetzt zu sagen, irgendwie, okay, wir verfilmen das Ganze. Weil ich glaube, es gibt eine chinesische Adaption, die hat irgendwie 30 Episoden, eine Stunde, die nur Band 1 abgefilmt haben quasi. Und da habe ich von vielen gehört, das ist halt auch echt anstrengend zu gucken, weil halt wirklich schon fast wieder zu genau am Buch dran. Da sind wir jetzt dann bei Netflix irgendwie so in so einem Ding dazwischen irgendwie.
Und sogar mit Elementen aus dem 3. Band, wie ich gesehen habe.
Band 3 und Band 2.
Naja, stimmt. Ja,
also Zeit. Sie vermischen, ja, das muss ich, das kann ich, glaube ich, im spoilerfreien Teil noch sagen für alle, die Bücher gelesen haben. Band 1 ist nach Folge 5 beendet. Also das ist so, da kommen wir dann auch noch zu, das ist einer meiner Probleme so, halt als viel zu schnell. Also bei 8 Episoden, finde ich, hätte man sich die Zeit lassen können. Und vor allem, finde ich, hätte man dann auch diesen ganzen, von dir ja schon angesprochenen Mystery-Teil, finde ich, so ein bisschen erweitern können. Weil es gibt ja denn diese Geschichte von dem Polizisten, der die Selbstmorde von Wissenschaftlern irgendwie untersucht. Aber ich hatte so das Gefühl, das ist so nach 2-3 Episoden in der Serie schon wieder abgefrühstückt. Und ich habe überhaupt von der Serie her kein richtiges Gespür dafür bekommen, so was das jetzt wirklich auch für einen Impact hat. Weil es wird ja in der Serie auch gesagt, okay, irgendjemand zerstört gerade die Wissenschaft, weil alle Wissenschaftler sehen diesen komischen Countdown, alle Wissenschaftler bekommen von ihren Teilchenbeschleunigern nur noch irgendwelche Ergebnisse, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und ich finde, so diesen Impact auf die Wissenschaftsmenschen, so, das hätte man auch noch viel mehr ausbauen können, um dann auch diesen Thriller-Mystery-Aspekt so ein bisschen weiterzuführen. Das fand ich einfach schade, weil ich mochte gerade auch Benedict Wong in dieser Rolle als Ermittler wahnsinnig gerne und hätte viel lieber noch mehr von ihm auch gesehen.
Dazu kommen wir auch Benedict Wong, eine meiner großen Stärken. Ich gebe dir auch recht, dass die Charaktere recht spannend erzählt sind, die Hälfte von denen. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Ich habe, was diesen wissenschaftlichen Aspekt angeht, also mich hat das zum ersten Mal gecatcht, als ich nur davon gehört habe. Ich habe gehört, okay, sie verfilmen die Trisolaris-Trilogie. Und Science-Fiction-Fans rasten aus. Und ich sage, warum nie davon gehört? Und ich habe jetzt noch mal nachgeschlagen. Der gute Autor heißt natürlich Liu Zhijin. Mhm. Und es klingt, als hätte ich es richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich finde diese Prämisse so spannend. Ich weiß noch, wie ich vor, wann war das? Vor 2 Jahren, als die News rauskam. 3 Jahre wahrscheinlich, kurz nach Game of Thrones. Hm. Da habe ich habe mich durch die kompletten Wikipedia-Artikel gewühlt, weil ich nicht aufhören konnte zu lesen. Ich wusste, das Buch muss ich irgendwann lesen, aber ich muss zugeben, allein die Wikipedia-Artikel darüber zu lesen und was das, also der Titel dieser Bücher, zumindest der ersten 2, beim dritten wurde ich nicht ganz schlau aus dem Wikipedia-Artikel, aber da wurde es auch wirklich wirr, auch mit Namen, das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Die ersten 2, Dark Forest und Three Body Problem, das sind eben 2 physikalische Probleme, die diskutiert werden. Ja. Also bei Dark Forest geht es sogar eher in die kosmosoziologische Richtung. Und das alleine ist schon super spannend. Und witzigerweise, und das macht die Serie gut, sie packen das ja in das Mysterium mit rein. Das heißt, die Serie heißt zwar Three Body Problem, aber wenn ihr nicht wisst, was da Three Body Problem ist, würde ich das jetzt hier auch nicht besprechen bis zum Spoiler-Part. Weil die Serie baut das schon auf, dass sie dir nach und nach langsam erklären, dich heranführen und die Figuren an dieses Problem heranführen und dadurch dem Ganzen auch dieses Gewicht geben und die Faszination, die dahinter steckt. Weil es ist eine Mystery-Serie, aber es ist nicht völlig absurd, was da passiert. Also, es ist nicht völlig absurd. Also, vieles klingt absurd, aber wir reden also von sehr wissenschaftlich fundierten Problemen und Möglichkeiten. Und das weiß ich auch deswegen, weil ich habe es mit einer Astrophysikerin gesehen. Und das war etwas, ich habe das auch im Spoiler-Part nochmal extra aufgeschrieben, so ein paar wissenschaftliche Dinge, weil das war so, als würdest du mit Leonardo DiCaprio seinen eigenen Film gucken, hier in Once Upon a Time in Hollywood. Das war damals so, ja. 4 Lichtjahre, das kann nur bedeuten, Moment, ja, das ist ein Dings. Und stimmt die Rechnung? Yep. So ähnlich war das. Und dann wurde ich auch über Quantenverschränkungen aufgeklärt und sowas. Also es ist super interessant. Und alleine das macht die Serie für mich sehenswert. Also alleine das, also wenn das schon so ein bisschen anteast, also dieses Anteasern von mir, euch anteast, dann würde ich dazu raten, sich das mal zu Gemüte zu führen, weil das ist am Endeffekt spannender als der Wikipedia-Artikel.
Ja, das finde ich ist halt auch so, das machen die Bücher halt fantastisch und deswegen, ich werde das hier häufiger sagen, aber lest die Bücher, also nicht nur die Wikipedia-Artikel, sondern die Bücher, weil das wird da halt wirklich noch viel aufwendiger auch erklärt und ausführlicher beschrieben, aber die Serie fängt es halt gut ein, aber am Ende, das habe ich dir ja, als du auch hier in Berlin warst, Marco, schon gesagt, am Ende fühlt es mich zu sehr an, als wenn jemand einfach den Wikipedia-Artikel gelesen hätte und dann halt die Serie draus gemacht hat, anstatt die Bücher zu lesen. Und das vielleicht jetzt für dich und für uns eine gute Überleitung, um über die Macher zu sprechen.
Weil genau das wird denen ja manchmal vorgeworfen. Das fand ich so lustig, als du das gesagt hast. Und ich kann dir auch noch recht geben, ne? Weil wenn du die Wikipedia-Artikel von Three Body Problem von dem Buch liest, das ist ziemlich genau die Zusammenfassung der Serie, so gefühlt. Am Anfang dachte ich das nicht so und dann merke ich, Moment, der Wikipedia-Artikel ist anders aufgebaut, der ist nicht in sich verzahnt, sondern sagt, das ist Storystrang 1 und das ist der andere Storystrang. Also, okay, diese Serie ist nur verzahnt, in den Büchern auch. Also, der Wikipedia-Artikel hat es mal aufgedröselt und wenn du das so hast, dann könnte das dabei rauskommen. Denn wer hat's geschrieben?
Benioff und Weiss, die Macher von Game of Thrones, zusammen mit Alexander Wu. Das ist irgendwie überall sehr wichtig, das zu erwähnen, dass es jetzt nicht nur Benioff und Weiss sind, aber das schlägt natürlich stark ein. Und ich weiß, ich habe das erste Video, was ich zu Three Body Problem auf YouTube gemacht habe, war, als der erste Trailer irgendwie rauskam. Und da die Kommentare zu lesen, war halt wieder so ein reines Game of Thrones Gebäsche, so nach dem Motto, die können ja eh nichts und bla bla bla. Wo ich immer denke, ich find's echt schade, dass Leute vergessen, dass Benioff und Weiss uns ja trotzdem so das letzte große Serien-Event schlechthin geliefert haben. Weil Leute sind in Bars gelaufen, haben das mit anderen Menschen zusammengeguckt und Leute haben Reaction-Videos gemacht, weil sie die Bücher gelesen hatten und wollten gucken, wie ihre Familie reagiert, wenn die Red Wedding kommt und sowas alles so. Das hatten wir seitdem nicht mehr so in diesem Ausmaße. Und das rechne ich diesen beiden auch immer noch hoch an.
Ich auch. Also ich finde das auch immer so schlimm, dass man das so vergisst, als wäre es ein leichtes, ein gutes Buch zu nehmen und einfach eine Verfilmung davon zu machen. Ja, wenn das so leicht ist, warum gibt es da nicht mehr geile Buchverfilmungen? Es gibt geile Buchverfilmungen, aber die sind halt ähnlich mutig wie Game of Thrones, weil sie wissen, wann sie abweichen müssen und wann nicht. Man kann über die letzten zwei Staffeln wirklich, wirklich zu Recht streiten. Und es ist bestimmt auch daran ein bisschen zugrunde gegangen, dass sie eben nicht mehr die Buchvorlage hatten. Aber wenn sie eins konnten, dann ist es adaptieren, was da war, mit neuen Dingen füllen, tolle Dialoge schreiben, tolle Figuren casten, besetzen, die richtigen Regisseure finden. Da war auch viel HBO dabei. Ich finde, das merkt man bei Three Body Problem, weil Netflix eine andere Strategie als HBO hat. Auch anderes Personal. Auch wenn sie teilweise die Regisseure zum Beispiel von Game of Thrones mit rübergenommen haben. Da gibt es viele Unterschiede, über die wir gleich reden werden. Aber diese zwei haben halt etwas geschafft, was sonst nicht so leicht zu schaffen ist. Und das rechne ich denen immer, immer hoch anrechnen, weil Game of Thrones, da könnt ihr mir noch 10-mal unter jedem House of the Dragon Post, den ich jemals mache, euren Lebenslauf erzählen und warum ihr Game of Thrones hasst. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Das könnt ihr mir oft sagen, wie ihr wollt. Game of Thrones ist eine meiner 10 Lieblingsserien aller Zeiten. Das wird immer so bleiben. Und das macht auch dieses Ende nicht kaputt. Oder wie George R. R. Martin so schön in einem langen Blogpost geschrieben hat, es ist ein Ende. Das ist so, das ist sehr, sehr gut lesbar, da direkt nach dem Finale geschrieben.
Die Frage ist nur, ob wir das Ende von George R. R. Martin jemals zu Gesicht bekommen.
Das ist so, die Frage ist, ob wir das andere Ende auch kriegen. Aber egal. George R. R. Martin war ja damals auch einer der vielen Producer von Game of Thrones, vor allem als Executive Producer, gerade in den späteren Staffeln, weil Executive Producer, da wurde ich witzigerweise mal auf Social Media dazu gefragt, ob man nicht dazu einen eigenen Podcast machen könnte oder so. Also jetzt Begriffe erklären, die man auch googeln kann. Wäre jetzt nicht mein Thema, aber Executive Producer ist grob gesagt sehr schwammige Bezeichnung. Jeder kann aus verschiedenen Gründen diesen Credit kriegen. Das kann daran liegen, weil du einer der vielen Producer bist, aber nicht den Hauptproducer-Credit kriegst. Es kann aber auch daran liegen, weil du die Vorlage gemacht hast, wie bei George R. R. Martin, und Tantiemen kriegst und diesen Executive Producer Credit, weil daran ist da eine Gewinnbeteiligung zum Beispiel noch festgemacht. Oder dass Christopher Nolan zum Beispiel hat ja Man of Steel produziert, so aktiv als Produzent. Batman wie Superman hat er nur noch mitproduziert und hat nur noch den Executive Producer Credit, glaube ich. So, solche Sachen. Und weißt du noch, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe halt beim Kino, war es halt groß auf der Leinwand bei euch in Berlin. Du hast es ja vorher schon als Screener gesehen. Aber ich war von den Credits ein bisschen überwältigt, weil so schlau hatte ich mich nicht über die Serie gemacht. Ich habe noch nie in einer ersten Staffel gemerkt, wenn eine Serie sehr lange geht, können sich die Credits ja immer wechseln, weil andere Leute ablösen. Aber ich habe noch nie in einer ersten Staffel so viel gelistete Executive Producer gesehen wie bei Three Body Problem. Also
ich habe aber auch das Gefühl, dadurch, dass da halt auch so Namen auftauchen wie Brad Pitt, Ryan Johnson und sowas, dass man das halt mit drin haben möchte, weil theoretisch könntest du halt auch sagen, irgendwie die Serie produziert von Ryan Johnson, dem Macher von The Last Jedi oder irgendwie sowas. Das ist nicht das, womit sie werben bei ihm. Nein, klar, aber du könntest es machen und ich glaube einfach irgendwie, weil halt auch so große Namen dahinter stecken, dass es dann irgendwie mit in die Credits gehört oder so, keine Ahnung. Ich fand, war auch sehr erstaunt, wie viele auch bekannte Namen da dann wirklich irgendwie aufgelistet werden, wo du wirklich denkst so, okay, wow, also die Executive Producer sind größere Stars als die Stars der Serie, die vor der Kamera stehen.
Brad Pitt, Rosamund Pike war noch dabei.
Stimmt, genau.
Wie gesagt, Ryan Johnson, sein Stammproduzent Ram Bergman auch. Der hat ja, aber wie gesagt, Executive Producer kann alles bedeuten. Und ich habe von all denen nicht mitgekriegt, dass sie die Serie überhaupt bewerben, dass sie so irgendwie Interviews machen, dass sie mal Social Postings gemacht hätten. Ich weiß nicht, was die alle dazu beigetragen haben, aber es ist eine große Liste. Nicht nur wegen der prominenten Namen, sondern es ist wirklich, wenn du auf IMDb schaust, es ist eine sehr lange Liste an Executive Producern. Man muss auch dazu sagen, es ist ein Riesenprojekt. Netflix hat 160 Millionen in die erste Staffel gebuttert. Das ist richtig viel für eine erste Staffel. Das ist, müssen wir überlegen. Ich glaube, mehr als House of the Dragon. Ich glaube, House of the Dragon war 120 rum.
Ja, ja, und Game of Thrones Staffel 8 waren ja 90 Millionen. Das war ja, glaube ich, damals so auch, ne? Oh, wie teuer
für viel, ist das? Aber viel weniger Folgen. Also ich glaube, pro Folge waren sie teurer.
Ja.
Aber ja, das ist schon richtig viel Geld. Es ist nicht nur in die Effekte geflossen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Oder zumindest sieht es nicht so aus. Aber auch bei den Writing Credits, ich bin mir da nicht, also Rian Johnson zum Beispiel hat meine Lieblingsserie letztes Jahr produziert. Weißt du, welche das war?
Ich weiß, welches ist, weil ich glaube, du hast Pokerface. Ich komme jetzt nicht auf den. Ja, genau, Pokerface. Ja.
Oh, das ist gut. Das ist so gut. Aber da merkst du es auch. Da merkst du auch, dass er dran geschrieben hat und so. Das merkst du. Eine fantastische Krimiserie. Wahrscheinlich die beste Krimiserie der letzten Jahre. Das ist ein Riesenunterschied, auch inszenatorisch. Also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Du hast der Serie 6 von 10 gegeben. Ich würde ihr zwischen 7 von 10 und 8 von 10 geben. Also in den besten Momenten 8 von 10, in den schlechten Momenten würde ich sogar unter die 6 gehen. Aber das ist nicht ganz so viel, das ist ein Drittel der Serie so ungefähr. Ein Drittel der Serie ist für mich nicht so hoch angesiedelt. Dann lass uns doch mal reinspringen so langsam in diese drei Stärken, in die drei Probleme, in die drei Storystränge. Ich glaube, damit kann man es vielleicht erst aufmachen, weil also ich würde es grob unterteilen in drei Storystränge. Das eine ist der Ermittler-Storystrang, den du schon angesprochen hast, unter Benedict Wong. Den finde ich sehr spannend. Und ich gebe dir recht, den hätte man noch mehr ausbauen können, weil der halt so spannend ist. Der hat am Anfang sogar diese leichten The Batman-Vibes. Weißt du, als sie über den Tatort gehen und so, ne? Diese Sieben-Vibes so von Fincher. Aber nicht ganz so gut gefilmt und nicht ganz so spannend und nicht ganz so ausufernd. Aber es geht in die Richtung. Du hast diesen Story-Part, dann hast du einen sehr starken Story-Strang, wie ich finde, ab der allerersten Sekunde, nämlich in der Vergangenheit, während der Kulturrevolution in China, die sehr wissenschaftsfeindlich war. Und es ist auch so interessant, weil das halt eben von einem chinesischen Autor eine unglaublich pro-wissenschaftliche Serie ist. Das sind die zwei Storystränge, die könnte ich den ganzen Tag schauen. Der dritte ist einer, da schlage ich mir die Hände über den Kopf zusammen.
Ja.
Das ist, ich nenne ihn den Oxford Five-Storystrang, weil der Ermittler sie die Oxford Five nennt. Fünf Leute, die zusammen studiert haben. Ich glaube, in den Büchern sind die nicht so eng miteinander verbandelt, so wie ich das gelesen habe. Teilweise begegnen die sich erst sehr spät oder gar nicht. Ne?
Ja, die sind gar nicht verbandelt. Also diese Oxford Five ist eine Ansammlung aus allen unterschiedlichen Figuren der drei Bücher. Weil man jetzt irgendwie sagt, okay, wir wollen irgendeine emotionale Gruppe im Mittelpunkt haben. Das hast du in den Büchern halt. Das ist ja das, was ich am Anfang schon meinte. Ne? Dem Liu Cixin sind quasi die Figuren eigentlich egal. Und für so eine Serie musst du natürlich irgendwie was schaffen, um zu sagen, wir brauchen für die Zuschauer irgendeine Identifikationsfigur. Und jetzt haben wir halt diese merkwürdigen Oxford Five, mit denen ich auch wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Also das fand ich auch echt merkwürdig. Und das ist halt wieder dieser Punkt, weil wir vorhin auch schon über dieses Mystery gesprochen haben. Ich finde es halt schade, dass dieser ganze Mystery-Aspekt aufgegeben wird dafür, dass wir dann halt irgendwie diese Gruppe von fünf Freunden haben, wo der eine Millionär geworden ist, weil er irgendwelche Snacks verkauft hat und die andere halt, wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, oder?
Nee, sind wir nicht.
Ach so, sind wir noch nicht. Ja gut, und die andere hat halt auch.
Das ist ja Prämisse, das kannst du ja ruhig sagen, wie die Figuren ticken.
Sind halt auch alle irgendwie wissenschaftlich verankert. Aber ich finde, man hätte diesen Mystery-Teil, hätte man viel stärker ausbauen sollen, indem diese Ermittler dann halt diese unterschiedlichen Personen tatsächlich auch anspricht, um dann herauszufinden, dass die irgendwie zusammengehören. Es gibt dann einfach, ich glaube, es ist in Folge 1 schon, dass halt eine Beerdigung diese fünf Leute zusammen an einen Punkt bringt, wodurch unser Ermittler dann halt diese Verbindung zwischen denen sieht und dann nennt er sie ja dann auch die Oxford Five und das fand ich auch, das war mir zu wenig so und diese Oxford Five mag ich überhaupt nicht, es ist auch eins meiner Probleme von den drei Problemen zu Three Body Problem. Aber da, finde ich, hätte man diesem Ermittler, hätte man Benedict Wong viel mehr Raum geben müssen, um es hier, wenn man schon sagt, okay, wir wollen das jetzt hier so mystery-mäßig aufbauen. Und das ist auch das Spannende, was sie hier zumindest ja gut hinbekommen, was auch im Buch der Fall ist. Du fängst das Buch an zu lesen und du hast erstmal ein Kapitel Kulturrevolution. Mhm. Ich war erstmal so, hä, was passierte? Ich habe das Buch beiseite gelegt, erstmal Wikipedia aufgemacht, um mich so kurz mal grob zu informieren, okay, warum ist Kulturrevolution in China jetzt irgendwie so, was ist da alles passiert? So, dann habe ich erfahren, dass Wissenschaftler ja förmlich ihren Forschungen entsagen mussten, weil man dann meinte, ja, das ist alles vom Westen irgendwie manipuliert worden und Propaganda und sowas alles. Und dann steigst du in dieses Buch ein und hast diese Geschichte von einer jungen Frau, deren Vater hier wirklich öffentlich bei so einer Sache dann totgeprügelt wird, weil er von seinen Lehren nicht absagen möchte. Und das fand ich zumindest sehr, sehr schön, dass die Serie auch das genau aufgreift als Strang, weil es ja halt eben sehr, sehr wichtig wird für eine Entscheidung, die diese Person dann irgendwann in ihrem Leben treffen wird. Und aber auch da bin ich wieder an dem Punkt, das finde ich, hätte man durchaus noch ein bisschen mehr ausbauen können, aber dadurch, dass man halt Band 1 innerhalb von 5 Episoden statt 8 Episoden abfrühstückt, ist mir das persönlich als viel zu gehetzt gewesen.
Pacing ist ja auch eines der Probleme, die ich habe. Ich will es mal kurz gesammelt sagen, damit, weil die Leute hören das ja nur. Ich gucke ja ein Dokument rein und sehe die Struktur, die ich mir ausgedacht habe. Meine drei Probleme sind die Oxford Five, aus verschiedenen Gründen, zu denen wir gleich kommen. Das Pacing hängt auch mit Oxford Five zusammen, aber auch aus vielen Gründen, die du gerade genannt hast. Dann finde ich die Effekte teilweise extrem schlecht. Also, dass man sich darauf verlässt, wo man sich nicht verlassen müsste, finde ich schlimm. Das können wir auch im Spoiler-Part ausbauen. Dann gibt es drei Tugenden. Ich mag die Mystery, wie sie aufgebaut ist. Sie hat mich wirklich sehr gefesselt. Ich weiß noch, wie ich mit dir halt da im Kino diese zwei Folgen gesehen habe. Und ich habe wirklich gesagt, und ich war todmüde, also zu Hause hätte ich gesagt, okay, eine Folge geht noch. So nach dem Motto. Und so war ich auch zu Hause. Ha, eine Folge geht noch. So nach dem Motto. Die ganze Zeit. Ich bin da wirklich durchgerauscht durch diese Serie. Ich mag die philosophischen Aspekte, die kosmophilosophischen, weil sie auch zur Diskussion anregen. Ich habe mich bei einer sehr langen Diskussion erwischt über diese Entscheidung, die du gerade angeteasert hast.
Ja.
Also wir haben eine halbe Stunde da so drüber diskutiert, ob es aus ihrer Perspektive verständlich ist, sich so zu entscheiden. Und das sind so, weißt du, diese, wie Charaktere sich entscheiden und warum. Das ist so etwas, das habe ich letztes Mal bei Game of Thrones so diskutiert, um hier nochmal einen Kreis zu schließen. Und das andere war die Wissenschaft. Also es ist wirklich für mich einfach faszinierend, über diese Probleme so nachzudenken. Das sind die drei guten Sachen und die drei schlechten Sachen. So, arbeiten wir sie mal. Oder hast du denn noch was hinzuzufügen, außer dem, was du schon gesagt hast?
Nee, bei den Problemen bin ich sogar mehr oder weniger bei dir. Bei den Tugenden bin ich bei Philosophie und Wissenschaft vollkommen bei dir. So,
und die Mystery, da schneiden wir uns, ne?
Genau, ja.
Ja, genau. Aber dann können wir es ja kurz abarbeiten. Also Oxford Five hast du schon angesprochen. Ich würde sagen, alle Dialoge, die Oxford Five haben, sind richtig schlecht geschrieben. Also sie sind so schlecht geschrieben, dass ich mir denke, okay, wirklich von Benioff und Weiss? Weil selbst in den letzten zwei Staffeln Game of Thrones kann mir niemand sagen, dass die Dialoge nicht geil geschrieben sind. Man kann darüber diskutieren, wie Figuren sich entscheiden, wie das Pacing ist, was auch immer. Aber das ist so on point geschrieben, dass es auch klingt, als wäre es von George R. R. Martin.
Ja? Da habe ich aber eine Theorie zu. Und das ist halt einfach, weil die Figuren bei Game of Thrones sind halt durch einen George R. Martin und seine Vorlage The Song of Ice and Fire schon gut etabliert worden. Und du hast ja auch die Bücher, da ist ja jedes Kapitel eine andere Figur. Und hier haben wir halt das umgekehrte Problem zu dem, was wir bei Game of Thrones hatten, dass Benioff und Weiss sich halt ein Ende ausdenken mussten. Hier müssen sie sich mehr oder weniger Figuren ausdenken.
Da bin ich komplett bei dir. Genau darauf wollte ich hinaus.
Und das ist halt einfach für mich irgendwie so der Punkt, da merkst du, verdammte, also wenn die Buchvorlage auch gute Figuren gehabt hätte, dann wäre das hier wahrscheinlich auch besser gewesen. Aber so, und du merkst es, finde ich, weil Benedict Wong ist die eine, also eine der wenigen Figuren, die ich wirklich sehr mochte. Und das ist auch eine der Figuren, also dieser Ermittler, ich glaube im Buch heißt er Da Shi oder so, der ist halt auch in den Büchern geil.
Ja.
Und das funktioniert dann halt auch so. Und hier merkst du halt irgendwie, okay, wir müssen uns Figuren und deren Beziehungen ausdenken. Und das fühlt sich hier so dermaßen konstruiert an, wie die auch miteinander reden. Wo ich mir denke, welche Freundesgruppe redet so wie diese Leute, wenn sie da irgendwie in einem Pub sitzen und einfach nur ein Bierchen trinken? Dachte so, was sind es für Menschen oder sind es Roboter? Also
sie haben ja auch kein Mitleid, die können alle verrecken von mir aus. Das ist mir ja wirklich egal. Diese Figuren sind mir so komplett egal. Und ab dem ersten Dialog, ab der Karaoke-Bar, weißt du, die reden einmal miteinander, da wusste ich schon, oh mein Gott, da habe ich schon innerlich, habe ich nur mit den Augen gerollt. Auch weil viel Exposition-Dumping dabei ist, aber selbst das ist noch relativ gut verpackt für Exposition-Dumping. Ich habe was habe ich neulich gesehen, wo ich gedacht habe, Exposition-Dumping ist aus der Hölle? Ah, Frozen Empire. Das waren die unnatürlichsten Dialoge, die ich seit langem gesehen habe. Da kann Three-Body-Problem nicht mithalten. Aber du hast absolut recht. Und das ist ja auch so ein Writers-Phänomen. Wenn du erstmal eine gute Figur hast und du weißt, wie die Figur tickt, dann schreibt sich der Dialog wie von selbst, weil du für diese Figur denkst als Autor. Das wird euch jeder Autor sagen. Und wenn du aber eine so konstruierte Figur hast, die vielleicht von Leuten kommt, die nicht so gut sind, eigene Figuren zu kreieren, dann haben wir ein Problem. Ist zum Beispiel, was Benioff und Weiss fantastisch gemacht haben, ist in der zweiten Staffel Game of Thrones Dialoge zwischen Tywin Lannister und Arya. Und diese Dialoge gibt es nicht in den Büchern. Aber die sind fantastisch. Das sind sogar mit die besten Dialoge in der gesamten zweiten Staffel. Woran liegt es? Weil sie zwei perfekt geschriebene Figuren haben und wenn sie sie in den gleichen Raum packen, schreibt es sich wie von selbst, was die zueinander sagen. Und wenn du eine gute Story hast, dann hast du auch gewisse Gründe, warum sie in dem Raum sind und warum sie gewisse Diskussionen miteinander führen. Und dann schreibt es schon, sich schon fast wie von selbst. Es ist immer noch kein Selbstläufer, es ist immer noch ihr Credit. Aber dann funktioniert's. Und so ist es auch hier, du hast recht, jede Szene mit Benedict Wong ist eine bessere Szene. Und ist auch besser geschrieben. Mir ist aber auch aufgefallen, weil es ja auch nur ein Writer's Room ist, die schreiben nicht jeden Dialog. Wenn ihr mal drauf achtet, gerade die besseren Episoden, finde ich, das sind die mit weniger Oxford Five, die sind überraschenderweise von Benioff und Weiss geschrieben, während die Oxford Five-zentrischen Episoden, die ich wirklich deutlich schlechter finde, oft von Alexander Wu, glaube ich, geschrieben sind. Oder gibt es auch noch andere? Das sind ja die Creator. Es gab noch andere Autoren.
Ich glaube, es gibt auch noch andere. Ja, ja.
Na, also aber nicht so viel mehr. Und deswegen, ich glaube, das liegt auch damit zusammen. Es gibt eine Oxford Five-Folge, die fand ich ganz gut. Das ist die, wo er am Ende vor dieser Leinwand steht, ohne zu viel zu verraten. Die fühlte sich aber auch wieder sehr anders an als die anderen Sachen. Und die war auch, die war, glaube ich, von Alexander Wu. Also, das ist halt so, was das angeht, ist es echt schwierig mit diesen Oxford Five. Andererseits, also, es sind 5 Leute, davon finde ich 2 gut. Also, um mal direkt in die einzelnen Figuren zu gehen. Ich finde Jin Cheng, der folge ich sehr gerne.
Ja, die ist super, ja.
Auch super gecastet. Überraschend gut fand ich Will Downing, also Alec, von Alex Sharp gespielt. Das ist, muss man im Spoiler-Part besprechen. Nee, ich mache eine Figur mal im Spoiler-Part, weil sonst tanzt mir wirklich zu viel rum.
Ja, was wir aber sagen können, also was zumindest, glaube ich, nicht zu viel. Also Aiza Gonzalez war für mich eine absolute Fehlbesetzung. Sie spielt ja Oggy, die sieht man auch im Trailer, die hat ja auch ihren Poster und so. Ja, die fand ich zu anstrengend. Also das ging irgendwie gar nicht. Ich habe auch nicht so, ich weiß nicht, ich kenne sie auch irgendwie aus nicht so vielen anderen Sachen, wo sie jetzt irgendwie besser gewesen wäre. Aiza Gonzalez, den Godzilla, sie hat den Godzilla vs. Kong mitgespielt. War sie denn noch?
I Care a Lot noch? Baby Driver. Ach, sie war Darling in Baby Driver.
Ja, aber okay. Baby Driver da war sie gut, ja, aber da war sie auch eigentlich nur als Eye Candy so ein bisschen da, ne?
Und ja, sie hat halt eine komische, ich sag jetzt bewusst das Wort Zicke gespielt. und ich meine aber auch, dass Männer auch Zicke sein können. Das ist immer so ein sexistisch aufgeladener Begriff, aber Männer können Zicken sein. Ich bin eine große Zicke. Das ist nicht geschlechtsspezifisch. Aiza Gonzalez ist die größte Fehlbesetzung dieser Serie und jeder Dialog mit ihr ist unerträglich. Sie ist wirklich auch schlimm geschrieben und inkonsequent. Mhm. Also sie ist zum Beispiel permanent sauer auf den anderen Oxford Five, auf Saul Durant, weil er mitten in der Nacht nicht ans Handy geht.
Ja, so. Ja.
Okay, was ist das für ein Grund, um sauer auf jemanden zu sein? Also nicht einfach nur sauer, sondern wirklich so, die Freundschaft ist vorbei, sauermäßig. Das sind die schlimmsten Dialoge wieder, weil du nicht ans Handy gegangen bist, mitten in der Nacht. Und das ist halt so ein Ding, umgekehrt geht's, macht es übrigens nicht. Und dann sind immer so die Momente, wo ich denke, so, willst du mich gerade verarschen? Hm. Du hast ihn gerade weggedrückt? Du? Ja. Nachdem du ihm so. Und ihre ganze Figur ist ja so widersprüchlich geschrieben. Sie ist zum Beispiel sauer auf eine andere Figur, weil sie Menschen umbringt, aber sie hat dafür mehr getan als diese andere Figur. Hm. So, da wo ich denke, so, du bist doch wirklich die schlimmste, unreflektierteste Person, die ich seit langem auf einer Leinwand, auf einem Bildschirm gesehen habe.
Ja, ich muss aber. Also neben ihr fand ich auch John Bradley irgendwie sehr anstrengend. Und ich meine, da haben wir ja dann auch so einen Wiederkehrer von Game of Thrones, der Samuel Tarly gespielt hat. Ja. Und der war für mich hier, ich hatte so das Gefühl, okay, das ist halt einfach nur so ein lustiger Sidekick, der mal irgendwie ein bisschen Quatsch reden darf. Aber ansonsten hat diese Figur auch nicht mehr zu bieten. Und das Lustige ist, diese Figur basiert ja auch auf einem Charakter im Buch. Und dieser Charakter im Buch ist genau für 3 Seiten da. Dann ist er auch schon wieder weg, weil es eine Person ist im Buch, die sich einfach nur bei jemandem bedanken möchte mit sehr viel Geld. Und das war's dann auch schon. Und dann ist diese Figur wieder weg. So, und hier versuchen sie das halt sehr viel mehr auszuschmücken. Mhm. Und ja, also wie gesagt, Figuren sind alle ein bisschen schwierig. Liam Cunningham als mysteriösen Mann im Hintergrund fand ich auch noch sehr spannend.
Sir Davos Seaworth.
Ja, genau. Also letztendlich alle Figuren, die man aus Game of Thrones kennt, spielen hier auch irgendwie interessante Figuren. Jonathan Pryce ist ja auch noch mal.
Er spielt dasselbe noch mal, bitte. Das kann man bitte festhalten. Jonathan Pryce, der High Sparrow in Game of Thrones, der Anführer der Gläubigen, spielt einfach dieselbe Figur nochmal. Ja. Die haben ihn ja so getypecastet, also das war schon fast peinlich, weil es dasselbe war. Also er ist super, das ist eigentlich gar keine Frage, weil der spielt das aus der linken Ärmeltasche. Ich meine, der hat eine Oscar-Nominierung für den Papst gekriegt, für die 2 Päpste. Mhm. Der kann das ist ja gar keine Frage. Aber es ist einfach dieselbe Figur nochmal.
Ja.
So, also ich habe wirklich, also das war schon kackendreist. Es gibt so ein paar Überraschungen. Ich mag zum Beispiel Tatjana, die Rolle, also Marlo Kelly, die im Prinzip eine zweite Harley Quinn spielt, die Harley Quinn dieser Serie. Das ist auch noch ganz gut. Aber wie gesagt, die ganz groß einsamer Stern sind für mich Benedict Wong, Jess Hong, also die Jin Chang spielt, und Liam Cunningham. Diese 3 Figuren, wie sie geschrieben sind, wie ihre Dialoge miteinander sind, sind es sowas von wert, diese Serie zu sehen. Aber alle anderen, holy fucking moly, ich habe selten so nervige Figuren gesehen. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Und das sorgt halt auch für das Pacing, weil du hast einerseits hast du da irgendwelche Dawson's Creek Wannabe Dialoge in der Kneipe und dann hast du einen Game of Thrones mäßigen philosophischen Monster-Dialog zwischen Liam Cunningham und Benedict Wong. So, wie passen diese 2 Dinge zusammen? So, und das sorgt für das komische Pacing und dann hast du halt, wie gesagt, Effekte, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr hättet doch wegschneiden können. Ihr müsst das nicht zeigen. Ihr könnt die Trümmer von einem Wrack zeigen. Ihr müsst nicht zeigen, was passiert, weil es sieht aus wie auf einer PlayStation und nicht PlayStation 5. Ihr redet von PlayStation 3. Ihr redet von 2 Generationen zurück. Ich frage mich, wie das passieren kann. Du kannst dieselbe Szene auch bei Dunkelheit zeigen. Dann ist es halt Nacht, wenn das passiert. Dann siehst du nicht, wie schlecht die Effekte sind.
Und Benioff und Weiss kennen sich ja aus, mit Sachen im Dunkeln zu zeigen. Ne?
Ja, aber besser als das, oder?
Ja.
Hätten sie sich mal Mikael Sapochnik geholt, aber der war mit House of the Dragon beschäftigt.
Ich habe mich auch arg gewundert bei manchen von diesen Effekten, wo ich mir denke, du hast es ja am Anfang auch gesagt, Marco, ne, dass diese Serie hat allein für ihre erste Staffel 160 Millionen Dollar gekostet. Und dann teilweise wirklich Effekte, wo ich mir denke, so, Alter, warum sieht es so kacke aus?
Ich habe eine Vermutung.
Na?
80 Millionen davon gingen an Benioff und Weiss.
Ja, gut.
Das ist halt, die sind nicht billig. Ja. Manche werden sich vielleicht auch erinnern, Moment mal, wollten die nicht Star Wars machen? Haben sie nicht deswegen Game of Thrones so schnell beendet?
Ja.
Ich muss immer noch zu ihrer Verteidigung sagen, sie wollten weniger Game of Thrones Folgen erzählen, als wir gekriegt haben.
Das stimmt,
und, ja. Und ich behaupte auch bis heute, auch deswegen sind Staffel 7 und 8 ein bisschen schwieriger, weil sie sie gestreckt haben. Hm. Also ich sehe das immer umgekehrt. Ich glaube, die Serie wäre besser, wenn sie sie in der Kürze gelassen hätten, die sie ursprünglich wollten, und es nicht durch komische Plots an der Mauer und so in so wirre Sphären gehievt hätten, glaube ich persönlich. Es wäre natürlich noch besser, wenn es 10 Staffeln gewesen wären und wir hätten alle Bücher gekriegt und hätten alle Bücher verfilmt. Das wäre Traum-Marco in der Paralleldimension kriegt genau das. Ist hier halt nicht so, aber es gibt ja unendlich viele Dimensionen, wie zumindest die Serie auch weiß. Es soll's. Es ist halt, wie es ist. So, und ich glaube, die haben super viel Kohle gekriegt dafür. Man muss dazu sagen, also sie wollten nicht so viel Game of Thrones Sachen, haben sich dann für Star Wars entschieden, sind dann da aber wieder abgesprungen, als sie gemerkt haben, dass sie da kreativ und was Freiheiten angeht, anscheinend ein bisschen mit Kathleen Kennedy geclasht haben, aber genau weiß man's nicht. Das sind alles nur Vermutungen. Und dann haben sie einen Riesendeal mit Netflix abgeschlossen und einer dieser vielen Ergebnisse, die sie abliefern müssen, ist eben Three Body Problem, ihre erste richtig eigene. Ich glaube, die haben noch ein paar andere Sachen für Netflix produziert sogar. Ich glaube, sogar jetzt schon. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, was es war.
Ja, ja, das war ja ein recht großer Deal, den die eigentlich da mit Netflix abgeschlossen haben. Also da müssen noch ein paar Sachen auch irgendwie kommen oder sind vielleicht auch schon da gewesen.
Vielleicht sind ja auch nicht im ganzen Kopf bei dieser Serie. Wer weiß, wer weiß. Wir müssen jetzt wirklich mal einen Spoiler-Part gehen, weil wir tanzen viel. Wir haben beide eine Sehempfehlung ja rausgegeben. Deswegen holt es gerne nach. Wenn ihr spoilerresistent seid, könnt ihr auch gerne hier bleiben, weil das meiste davon könnt ihr auf Wikipedia nachlesen. Das habe ich schon vorher gemacht. Das hat mir überhaupt nicht geschadet. Das hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Wir können ja bei dem Three-Body-Problem mal anfangen, dass wir jetzt diese Prämisse eigentlich endlich mal erklären. Was ist das Drei-Körper-Problem? Kannst du das oder soll ich?
Na, das Drei-Körper-Problem ist die Tatsache, dass wir es mit Aliens zu tun haben, die auf einem Planeten leben, um den drei Sonnen kreisen. Und die Umlaufbahn von drei Sonnen vorherzubestimmen, ist aktuell einfach irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja dieses Drei-Körper-Problem aus der Astrophysik. Und das versucht man hier halt jetzt mit Hilfe dieses virtuellen Spiels, das es in der Serie ja dann gibt, irgendwie zu erklären, weil es gibt halt stabile Phasen und es gibt chaotische Phasen. Und in den stabilen Phasen kann halt Leben auf diesem Planeten existieren und in den chaotischen Phasen eben nicht. Und das versucht man jetzt halt hier irgendwie zu erklären, was natürlich nicht möglich ist. Es sei denn, du hast bessere Einblicke in die Astrophysik, Marco, als ich jetzt. Aber das ist halt ja wirklich so das große Problem, das sich einfach nicht lösen lässt.
Ja, es ist quasi unmöglich. Also man kann ganz vorsichtige Vorhersagen machen. Man könnte es vorhersagen, wenn man die Ausgangssituation genau wüsste, in der diese drei Körper aufeinander getroffen sind. Aber das weiß man ja nicht. Und deswegen kannst du es nicht berechnen. Es ist mathematisch quasi unmöglich. Es ist ein sehr interessantes Phänomen. Die verhalten sich halt komplett wirr und nicht nachvollziehbar. Mhm. Und die Prämisse ist natürlich super interessant, weil du hast halt eine Zivilisation auf einem Planeten, die diesen unberechenbaren Gezeiten ja eigentlich ausgesetzt ist. Was wieder ein bisschen wie bei Game of Thrones ist, wenn du dich kurz zurückerinnerst. Diese Welt ist ja auch so, wie sie ist, weil die Sommer und die Winter unterschiedlich lange sind. Vielleicht sind die ja in einem Dreikörpersystem. Denk mal, welches ist das Prequel zu Three-Body-Problem? Und sie geben in der Serie auch Hinweise, weil 4 Lichtjahre weg und so, welches Sonnensystem das eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob sie es im Buch sagen, ob sie es aussprechen, aber es müsste Alpha Centauri sein. Mhm. Das nächstgelegene Sonnensystem tatsächlich. Weil das gilt zwar auch als Doppelsternsystem, ist aber auch hierarchisch, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel auf, ein Dreifach-Sternsystem. Weil es halt noch so einen roten Zwerg hat. So, und es ist ja auch in der Abbildung immer eine Sonne besonders klein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es wirklich Alpha Centauri sein soll. Und hier auch alle wissenschaftlichen Fakten, ne? Also ich wirklich, meine Freundin saß neben mir und hat einen Taschenrechner rumgespielt. 4 Lichtjahre, okay, Alpha Centauri. 400 Jahre Reise brauchen die Aliens bis hierhin. Das heißt 1% der Lichtgeschwindigkeit tatsächlich. Mhm. Also wenn es 4 Lichtjahre weg ist, braucht es 1% der Lichtgeschwindigkeit, um in 400 Jahren hier zu sein. Das sind, ich habe es auch mal, das hat sie ausgerechnet, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, wenn es falsch ist, ist sie schuld, nicht ich. das sind 3 Millionen Meter pro Sekunde. Nur wenn du mal 1% der Lichtgeschwindigkeit ist, 3 Millionen Meter pro Sekunde. Und das sind fast 1,1 Millionen Kilometer pro Stunde.
Ja, also wie gesagt, das ist das Spannende an den Büchern, und die Serie versucht diese Konzepte ja zumindest auch echt gut rüberzubringen, und das hat mich halt so fasziniert, weil ich mag gerne auch so gerade so Science Fiction, der sich eben wirklich wissenschaftlich irgendwo ergründet so und nicht irgendwie einfach, okay, wir denken uns jetzt mehr so Fantasy-Kram-mäßig was aus und schießen hier alles fröhlich durch die Gegend, und halt dieses Konzept, dass wir von einer Alien-Invasion sprechen und dann aber sagen, ja, 400 Jahre so. Und das ist ja dann auch so ein Punkt, ich hoffe, dass sie das dann in Staffel 2 auch noch irgendwie ein bisschen weiter ausbauen, weil das macht ja auch mit Menschen was. Weil das ist letztendlich, und das fand ich beim Lesen der Bücher so spannend, letztendlich ist es so ein bisschen diese Debatte, die wir ja aktuell auch haben zum Thema Umweltschutz, so, ne, so, wo ja viele auch so, was interessieren mich die Probleme zukünftiger Generationen, da bin ich ja schon lange tot. Und das ist hier ja letztendlich so dieses Gleiche, so 400 Jahre. Ja, da sind die Kinder meiner Kinder und deren Kinder schon irgendwie tot, bevor überhaupt was passiert. Und das ist halt einfach ein wahnsinnig spannender Ansatz, jetzt halt wirklich zu sagen, weil normalerweise im Science-Fiction Invasion, bumm, die Aliens sind da und sie machen alles kaputt. Hier hast du diesen ganzen psychologischen Druck noch und ja auch die Tatsache, dass die Aliens ja etwas nutzen, um Wissenschaft klein zu halten, damit sich die Menschheit in diesen 400 Jahren nicht noch weiterentwickeln kann. Und das Konzept, was da ja denn noch kommt, sind ja diese sogenannten, ist ja so von, also
Quantum Entanglement. Oh, das ist ein eigener Punkt, da reden wir gleich
drüber. Ja, okay. Aber das ich finde halt, wie gesagt, allein wie aus diesem Problem der Trisolarier, die komischerweise in der Serie Santee genannt werden, das habe ich auch nicht so ganz rausgefunden, warum man jetzt auf den Namen Trisolaris verzichtet, aber okay.
Oh, okay, sorry, dann muss ich jetzt, du machst jetzt so viele Punkte auf, dann lass mich an der Stelle ein bisschen kurz reinkrätschen. Also die Serie erklärt es ja damit, dass das der chinesische Begriff ist. So, jetzt habe ich nicht den chinesischen Wikipedia-Artikel gelesen, noch das chinesische Buch gelesen. Heißt es dann nicht im Original einfach Santee?
Ja, also im Original heißt es Santee, aber Santee bedeutet dann so viel wie die drei Sonnen oder irgendwie sowas. Ja. Also es hat jetzt nichts mit diesem Begriff Trisolaris an sich zu tun.
Ja, aber ich glaube, der richtige Begriff ist sogar Santee Ren. Das sagen sie ja. Also Ren steht ja auch noch für was. Was war das nochmal?
Person? Ich glaube, das ist dieses drei Körper irgendwie was oder
nee, es war was Personifiziertes, wie Freund oder Person oder Lord von mir aus. Ich weiß nicht mal, was das Ren war.
Ja.
Bitte schreib mir jetzt nicht 3 Millionen Nachrichten. Wenn es mich so sehr interessiert, google ich das schnell. Und lande hoffentlich nicht bei Kylo Ren, weil es wird genauso geschrieben. Das macht es jetzt ein bisschen kompliziert, das zu googeln. Aber ich finde Santee tatsächlich den viel besseren Begriff, der über die Lippen geht, als Trisolaria.
Ja,
in Deutsch. Stimmt. Und in Englisch ist es ja auch so. Trisolarians, glaube ich dann. Ne?
Ja, ja.
Also ich verstehe schon, warum sie das so gemacht haben, weil Santee und es ist auch noch faithful zur Vorlage, wenn man so will. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Entscheidung. So. Und sie erklären sogar in einem nicht zu Exposition-Dumping-mäßigen Dialog. Sie schaffen es, so eine Erklärung noch fließend so in den Text reinzubringen, dass ich nicht gedacht habe, das ist jetzt so, wie soll ich sagen? Das ist schon Exposition-Dumping, aber es ist nicht so in-your-face-Exposition-Dumping, sondern so würden Leute miteinander reden. Ja, warum heißen die denn so? Ja, weil. nee, das fand ich schon ganz gut. Aber was du gerade gesagt hast, ne, dieses Philosophische daran, wie geht man damit um, dass man weiß, dass in 400 Jahren die Menschheit vernichtet wird? Oder mutmaßlich vernichtet wird? Weil die Leute diskutieren ja darüber. Und man diskutiert selber darüber mit dem Partner oder mit wem auch immer man es gesehen hat. Und in der Serie wird es ja auch diskutiert, weil sich daraus ergeben sich halt eben Fraktionen. Und das ist so interessant, da sind wir schon wieder so in diesem Game of Thrones-Kosmos, was denen ja liegt, ist ja Fraktion, und wenn Leute so mit der einen Fraktion als mit der anderen Fraktion sympathisieren und sich vielleicht hin und her schieben lassen, das ist halt eine ihrer Stärken. Und diese philosophische Diskussion auf Menschengrüppchen runterzubrechen, macht es halt auch so spannend, weil man auch hier, ähnlich wie in Game of Thrones, man drückt verschiedenen Seiten die Daumen. Wenn jetzt aber die Figuren viel besser wären, dann wäre man auch emotionaler mehr involved in manche Fraktionen als in andere. Also zum Beispiel der Gläubigen unter dem High Sparrow, und ich werde ihn jetzt auch immer so nennen, okay, Mike Evans heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Mit denen ist es schwer zu sympathisieren, auch wenn man aus ihrer Perspektive schon versteht, auch Kinder, die so aufwachsen unter diesem Glauben, warum sie diesem Fanatismus erlegen sind. Und im Endeffekt, obwohl das alles Wissenschaftler sind, klingen sie wie religiöse Fanatiker. Ja. Und das ist halt, das gibt sehr interessante Dialoge einfach. Weil in dem Moment wird Wissenschaft zur Religion. Also das ist faszinierend. Und das battelt sich mit anderen Wissenschaftlern, die da viel atheistischer rangehen. Und dann, wenn mit Begriffen gespielt wird wie My Lord. Also ja, My Lord. Also das ist, ich finde das ganz stark. Also finde es super interessant. Es ist eine unglaublich gute Prämisse.
Genau, es ist eine unglaublich gute Prämisse, die, jetzt kommt wieder der Leser in mir, im Buch halt noch interessanter ausgebaut wird, weswegen ich halt bei dem Punkt bleibe, man hätte das halt auf 8 Episoden ausstrecken müssen, weil im Buch ist diese Gruppe, die halt hier My Lord und so sagen, die spalten sich nochmal in 3 auf. Es gibt die einen, die wirklich sagen, ja, kommt hierher, vernichtet die Menschheit, wir bringen es eh nicht und nehmt euch unseren Planeten. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die mitverantwortlich sind für dieses Spiel, um halt irgendeine wissenschaftliche Möglichkeit für die Santi zu finden, jetzt nenne ich sie einfach so, weil das andere, da stolpert man ja doch drüber, um denen halt eine Möglichkeit zu geben, diese stabilen Phasen auf ihrem Planeten vorherzusagen, deswegen halt dieses Spiel. Und dann die dritte Gruppe, die so ein bisschen, die hat mich an Akte X erinnert, weil es gibt doch in Akte X auch dieses Syndikat, das so ein Deal eingeht mit den Aliens und ein bestimmter Anteil an Menschen darf überleben. Und das wird hier im Buch halt auch versucht. Dann gibt es dann halt diese dritte Gruppe, die sagt, ja, kommt her, aber vernichtet bitte nicht alle. Also lasst uns irgendwo eine Möglichkeit offen. Und dann gibt es halt innerhalb von dieser Gruppe, die alle irgendwie My Lord schreien, auch noch so Kämpfe und Kriege und sowas alles, das finde ich, hätte auch noch mehr zur Serie irgendwo gepasst und hätte ein bisschen weniger Oxford Five gehabt.
Ich glaube, aber meine Vermutung war, die Serie will darauf hinaus, dass diese Gruppeneinteilung sich jetzt gerade entwickelt und in der Staffel 2 zuschlägt. Also, dass sie das jetzt so erzählen wollen, war jetzt meine Theorie. Also, dass sie halt quasi die Gläubigen, die Wissenden, dass sie das abfrühstücken, so wie du sagst, aber um eine Prämisse zu schaffen, dass später sich diese Fraktionen in der Menschheit bilden.
Das kann natürlich gut passen, ja. Das würde dann vielleicht auch mehr Sinn machen, weil wir natürlich dann immer noch in dieser Phase sind. Wir wissen, dass die Aliens kommen, aber es dauert halt noch lange, weil die Bücher machen dann ja auch immer wieder unterschiedliche Zeitsprünge. Gerade Band 3 ist ja dann wirklich sehr, sehr wild, was die Chronologie angeht. Du hast ja nur versucht, den Wikipedia-Artikel zu lesen und das wird schon sehr, sehr kompliziert.
Der kippt man in der Mitte auf, ganz ehrlich. Ja, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht, was auch gut ist.
Ja, auf jeden Fall.
es wird doch super interessant, auch das Zach Forrest-Problem, das hier aber schon verhandelt wird, ein bisschen. Zumindest nicht verhandelt, aber es ist schon im Raum. Weil die Leute im Prinzip schon anfangen, darüber zu diskutieren, so wie sie am Anfang anfangen, über das Three-Body-Problem zu diskutieren und zu wissen, dass es auf das Three-Body-Problem hinauslaufen wird. Ja. So ähnlich ist es hier schon bei dem Dark Forest-Problem. Das finde ich super spannend. Aber so wie sie es erzählen, könnte man die ganze Serie in 2 Staffeln erzählen. Ich weiß gar nicht, wie viel sie angekündigt haben. Haben sie mehr als 2 angekündigt?
Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt wirklich viel angekündigt wurde.
Oder wurde die zweite gar nicht bestellt?
Ich meine, dass eine zweite Season ist noch gar nicht wirklich bestätigt. Also,
okay.
Deswegen, also da muss man jetzt einfach jetzt mal schauen. Guckst du gerade? Ja, ich gucke gerade.
Ich kann in der Zwischenzeit auch, während du guckst, kann ich Quantum Entanglement oder Quantenverschränkung erklären. Da saß ich dann wie Leonardo DiCaprio vom Fernseher, weil meine Freundin mir das schon vor Monaten erzählt hat, was Quantum Entanglement ist. Wie alles in der Quantenmechanik gilt ja immer dieser Grundsatz, niemand versteht Quantenmechanik. Was auch ein bisschen schwierig ist, weil dann sehr viele Esoteriker sich das zunutze machen und dir irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, der angeblich Quantentechnologie ist oder mit der Quantenebene zu tun hat. Und das ist halt, das ist alles so vage, ne? Aber eigentlich entzieht es sich nur unserem rationalen Verständnis. Und dazu gehört Quantenverschränkung. Quantenverschränkung bedeutet, wie fangen wir da an? Also, entdeckt hat es schon Einstein. Und was er erst genannt hat, war, und das ist ein fantastischer Satz, spooky action at a distance. Spooky action at a distance. Du hast zwei Teilchen und was passiert ist, die sind halt irgendwie miteinander verschränkt und wenn du das eine drehst, dreht sich das andere mit in die genau andere Richtung oder so. Es passiert einfach. Und das Interessante ist, es ist egal, wie weit die voneinander entfernt sind. Die können am anderen Ende des Universums sein. Und das klingt wie eine verrückte Theorie, weil wir wissen ja, nichts ist schneller als das Licht in der Physik. Nichts ist schneller. Aber es gibt zwei Sachen, die man da gefühlt ausklammern muss, die aber in Wirklichkeit nicht mit Geschwindigkeit zu tun haben. Nämlich Quantenverschränkung und zum Beispiel, dass das Universum sich ausdehnt. Weil das Universum dehnt sich schneller aus, als das Licht ist. Und es wirkt so absurd. Hä, wie kann das denn schneller sein als das Licht, wenn nicht schneller ist als das Licht? Weil der Raum halt einfach größer wird. Man kann es nicht anders beschreiben. Der Raum wird größer. Und per Quantenverschränkung verschränkte Teilchen haben einen Instant Response. Das ist ungefähr so, wie wenn du eine Wippe hast und du drückst auf der einen Seite die Wippe runter, auf der anderen Seite geht sie halt hoch. Und dafür ist es egal, wie weit sie voneinander entfernt sind. Und genau das ist es. Und das bedeutet, dass, obwohl die Santee 400 Jahre entfernt von der Erde sind, und es deswegen auch ewig dauert, bis eine Nachricht ankommt bei der Erde und zurückgeschickt wird von der Erde per Funk. Das dauert alles ewig, aber nicht durch Quantenverschränkung. Dank Quantenverschränkung, sobald die auf der Erde, die haben das nicht auf der Erde gebaut, sie haben ja diesen Sophon, diesen Computer quasi runtergeschickt.
Genau, den, ja.
Ab da klingt es noch absurder, aber so ist es halt mit mehreren Dimensionen und sowas. Die haben einen Supercomputer auf Protonengröße, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Und die sind aber quantum entangled. Das heißt, das ist in Echtzeit. In Echtzeit
Genau. Können
die Aliens mit der Erde kommunizieren und Dinge verändern und ausspionieren. Und das ist ja auch schon wieder fast schon wieder ein philosophisches Dilemma, weil wie würdest du Krieg gegen jemanden führen, der dich permanent beobachtet? Der Feind hat eine Kamera in deinen Raum aufgebaut und ein Mikrofon und hört dir die ganze Zeit zu und guckt dir zu und kann sogar dich beeinflussen und die Computer durchdrehen lassen und so. Und auf den wartest du jetzt 400 Jahre lang, dass er dich vernichtet. Und dass er dich zertritt wie eine Kakerlake, wie es ja auch wirklich genauso gesagt wird. You are bugs.
Ja. Ja, und das ist ja dann der spannende Punkt, der dann halt im Finale zu diesem Wallfacer-Projekt führt, wo es, was ja dann ganz, ganz groß in Band 2 ausgearbeitet wird. Aber ja, dieses Konzept von diesem Sophon fand ich auch wahnsinnig spannend. So. Und da sind wir wieder an dem Punkt, diese ganzen wissenschaftlichen Konzepte sind so toll und man denkt da irgendwie als Normalo gar nicht dran. Und so wie Marco jetzt gerade das erklärt hat, so muss man sich letztendlich irgendwie auch die Bücher denn vorstellen. So, dass es halt immer diese Passagen gibt, wo dann erstmal erklärt wird, was es damit einfach irgendwie auf sich hat. Und
Quantenverschränkung ist keine Theorie, ne? Das klingt wie eine Theorie. Das ist nachgewiesen, dass das existiert. Und es ist halt so fern unserer Vorstellungskraft. Crazy. Und die machen das halt einfach. Und das ist so schön konsequent Sci-Fi ausgedacht.
Ja.
Weitergedacht. Das liebe ich ja an Sci-Fi. Wenn es Konzepte aus der Gegenwart nimmt, weiterdenkt und es zu einer philosophischen Diskussion macht, die jetzt genauso gilt.
Absolut.
Also gerade in Bezug auf Umweltschutz, was du schon gesagt hast, diese Diskussion gilt auch jetzt schon. Wir wissen, wie in ein paar hundert Jahren die Erde aussieht. Und manchmal wenn wir die Prognose korrigieren, ist es meistens nach unten, nicht nach oben. Und wir führen trotzdem unglaublich dämliche Diskussionen darüber und wir bilden Fraktionen, die sie bis aufs Blut hassen.
Genau.
Dabei haben wir doch eigentlich alle das gleiche Überlebensziel.
Ja. Ja, und das finde ich, das sind so Elemente, die kommen mir persönlich in den Büchern sehr viel besser rüber. Deswegen, Marco und alle, die zuhören, lest wirklich die Bücher. Das lohnt sich. Es ist sehr komplex, sehr anstrengend manchmal, aber es lohnt sich.
Ich werde es machen.
Und das ist so, aber für mich halt dieser Punkt, wo die Serie für mich so ein bisschen versagt. Und das spielt auch damit einher, was wir in dieser ganzen Vergangenheitsgeschichte, in dieser Kulturrevolution haben mit dieser jungen Wissenschaftlerin und die ja denn letztendlich diejenige ist, die diese Nachricht an die nach Trisolaris schickt und sagt, ja, okay, kommt her, ich helfe euch dabei, weil wir können es eh nicht hinkriegen. Da kommt im Buch dann halt nochmal, weil man viel mehr über ihren Werdegang erfährt, ihre philosophischen Einflüsse, was sie halt wirklich geprägt hat. Hier macht man das sehr schnell und sagt, okay, sie musste in der Kulturrevolution mit anschauen, wie ihr Vater totgeprügelt wurde, dann ist sie in ein Arbeitslager gekommen und jetzt hasst sie Menschen. So, da überspringt die Serie für mich einfach so zwei, drei Schritte, die man mit einfach zwei Episoden mehr vielleicht auch besser hätte ausbauen können. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, wahrscheinlich, wenn die Serie ja schon anfängt, so als halbe Historien-Drama, schreckt das denn vielleicht auch wieder ab, dass man das deswegen so ein bisschen runtergeschraubt hat. Da streiten sich bei mir so Engelchen und Teufelchen, so der Buchleser versus der Seriengucker. Das, vielleicht ist es auch vollkommen okay, so wie es jetzt hier gemacht wurde. Ich fand nur diese Entscheidung von ihr im Buch, konnte ich die total nachvollziehen.
Ah, okay.
Also im Buch sitzt du zwar auch und denkst du so, boah, krass, das hat sie jetzt nicht gerade gemacht. Ja, sie sagt. Aber im Buch finde ich, dadurch, dass du viel mehr noch so über sie weißt und wie sie aufgewachsen ist und sowas, hat es für mich mehr Sinn gemacht. Hier in der Serie wirkt es für mich so ein bisschen wie, okay, wir brauchen jetzt einen krassen Cliffhanger von Episode 2. Also sagen wir jetzt, okay, die schreibt jetzt die Aliens an und sagt, okay, kommt bitte vorbei und vernichtet uns alle.
Ich muss halt sagen, das ist halt die Netflix-Formel, die ich vorhin schon angedeutet habe. Es ist halt nicht HBO. HBO hätte in sich geschlossene Episoden mehr erzählt. Mhm. Und Netflix sagt immer, jede Folge muss nach Möglichkeiten in einer Netflix-Original-Serie in einem Cliffhanger enden, weil dann werden die Leute weiter gucken. Das ist halt einfach so. Ja. Ich dafür fand ich es aber super stark. Und gemessen an der Screentime fand ich Yevhen Jay sowohl in alt als auch in jung eine der faszinierendsten Figuren. In älter war sie mir ein Tick zu fanatisch. Das sind Momente, wo sie mich emotional verloren hat. Aber das wird am Ende auch wieder aufgeweicht, als sie auf diesem Hügel sitzt und so. Das ist wieder alles fantastisch. Aber auch sehr viel Plot-Convenience dabei. Weil warum sollte der Agent sie auch noch dahin fahren? Was soll sie denn da machen, außer sich darunter stützen wollen? Ja. Was ja nicht gerade seine Aufgabe ist, ihr noch beim Selbstmord zu helfen. Und dann war das auch schon wurscht, weil dann noch Tatjana dazukommt und sich sagt, ja, ich mach sowieso das, was du machen wolltest. Mhm. Ich denke so, wollt ihr mich gerade verarschen? Also wer denkt sich denn den Plot so aus? aber ja, ich meine, bei Orgy ist es eh immer am allerschlimmsten. Also wenn sie Rush zum Beispiel vorwirft, dass er ein Massenmörder ist und so, und ich die ganze Zeit den Fernseher anbrülle, so, du bist doch viel schlimmer als er. Mhm. Er verfolgt wenigstens nur seine Befehle. Er hat wenigstens diese Ausrede, dass er macht, was man ihm sagt, für ein größeres Wohl. Deine Ausrede ist, ja, ein anderer Typ, der mir nichts zu sagen hat, hat mir gesagt, er braucht meine Nanofaser, um ganz viele Menschen umzubringen. Mhm. Also mach ich's. Du bist gerade die moralisch Korrupte, nicht er. So, also das sind so Sachen, komplett, ja, da verliert mich die Serie. Also bei den Figuren ist es ein Geben und ein Nehmen.
Darf ich fragen, wie diese Panama-Sequenz auf dich wirkte, denn nicht wusste, so was einen da erwartet?
Ja, also ich, ab einem gewissen Punkt merkst du ja sehr schnell, was dich gerade erwartet. Also in dem Moment, wo sie schon die Fäden da hinbauen. Und da war ich auch schon, das ist doch der dümmste Plan aller Zeiten. Genau. Also erstens, weil die Daten gehen, da können da genauso kaputt gehen. Wenn ihr da wirklich, also auch wie sie Exposition-Dumping-mäßig schon in der Planung, ne, Benedict Wong muss es da leider sagen, ja, eine Special-Einheit kommt ja gar nicht in Frage, weil dann dann könnten ja Leute von denen sterben. Mhm. Also euer Argument ist die ganze Zeit, man muss bereit sein, jedes Opfer einzugehen. Und dann sollen Menschen, die jahrelang trainieren, genau sowas zu machen, nicht dahin geschickt werden, um nicht deren Leben zu riskieren. Mhm. Wollt ihr mich verarschen? Das ist eine dumme Begründung. Und es ist halt auch so, eine echte, also, was sagen wir mal, das wäre der SAS oder der SBS von den Engländern, ne? Das sind Antiterror-Einheiten. Mhm. Die stürmen dieses Schiff, ohne dass die es anderen, die bis zum gewissen Punkt merken die das nicht mal, dass die dort sind. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da Daten rettest, bevor sie vernichtet werden, ist viel höher, als wenn du diese Daten durch eine Käsereibe jagst und da hoffen, dass was übrig bleibt. Also die, aber visuell ist das natürlich super stark in den Momenten, wo sie drin sind. Mhm. Wenn zum Beispiel diese Figürchen da abfallen und so, da denke ich mir, oh, was für eine geile Idee. Mhm. Und das ist auch eine geile Idee, den High Sparrow Mike Evans so zu zeigen, dass er die anderen noch nicht mal warnt und wegrennt. Mhm. Aber dass sie dann das Schiff wirklich eine Minute lang so richtig ballsy und selbstbewusst zeigen, wie das zerschnitten wird. Mhm. Und es sieht richtig schlimm aus. Es sieht aus wie Titanic 1998. 98 war es, glaube ich. Titanic. So sahen die Effekte aus. Das ist doch nicht euer Ernst.
Ja, ja.
Das könnt ihr nicht machen. Macht's bei Dunkelheit. Zeigt es mir gar nicht. Ich muss nicht sehen, wie das Schiff auseinanderfällt. Die Serie hat das etabliert. In einer Zeit, in der man am Computer nicht tun konnte, was man heute tun kann, einfach so, hätte man gesagt, ja gut, wir müssen es doch nicht zeigen, oder? Ja, stimmt, wir müssen es nicht zeigen. Ja. Es reicht, wenn der Faden diese vier Männchen abschneidet. Aber das ist einfach eine dumme Prämisse, die man hätte nicht, also eine dumme Idee aus dem Buch, also die kann im Buch nicht so viel besser gewesen sein, dass man die zeigt.
Das ist auch die eine dumme Idee aus dem Buch, wo du dir wirklich denkst, so, wozu ist das jetzt da? Um zu sagen, okay, es gibt Nanofäden und mit denen kann man alles kaputt schneiden.
Das ist
und
einfach nur Wissenschaftsporn auf Nanofäden. Und, genau. Nanofäden können alles. Ist das cool. So nach dem Motto. Und was ist das Dümmste, was du hättest machen können? Ja. Totaler Blödsinn.
Vor allem, da hättest du auch eine gute Actionsequenz irgendwie mal so mit reinbringen können oder so, ne? Aber
Mal der Raid auf die Wissenschaftler war gut gemacht.
Ja.
Wirklich, okay, ihr seid doch selber schuld, dass das so eskaliert und die alle. Mhm. Habt ihr denn, also was seid denn ihr für Antiterror-Polizisten, dass ihr nicht wisst, wie man mit Crowd umgeht und wie man das absichert? Ja. Also wenn ich jetzt noch einen Polizisten neben mir gesessen hätte, der hätte auch den DiCaprio gemacht und so, ey, Moment mal, das könnt ihr doch nicht so machen, das endet in einem Massaker. So, ne? Also das weiß man besser und ab da ist es halt sehr plot-convenient. Und das sind so Sachen, die haben mich immer wieder aufgeregt bei der Serie. Die halten sie von viel ab. Es sind die Figuren und es sind diese Aufreger aus verschiedenen Gründen. Effekte, Pacing, plot-convenient, das ist nicht cool. Da beraubt sich die Serie von mehr Möglichkeiten. Also an vielen Stellen, an den besten Stellen, habe ich immer an Lost denken müssen. Geile Dialoge, geile Figuren in einem Raum, eine philosophische Diskussion. Lost hatte natürlich ein bisschen das Problem, dass das, was alles passiert, ohne zu spoilern, das lässt sich am Ende mit der Metapher eines großen Korkens erklären. Und es ist nicht mal eine Metapher. Es lässt sich mit dem großen Korken erklären und wird damit nie erklärt. Göttlicher Kram, who cares? Hauptsache, da ist ein Korken, das ist das Einzige, was du wissen musst. So, und konzentriert sich aber dafür mehr auf die Figuren. Jede Figur kriegt eine eigene Folge, mindestens eine eigene Folge, nachdem du diese Figur besser verstehst, die Handlung in der Gegenwart besser verstehst. Das ist fantastisch. Und auf dem Niveau hätte Three-Body-Problem sein können. Und das sind sie halt nicht. Dafür sind sie in der Auflösung der Mystery, finde ich, viel stärker, weil sie halt in der Wirklichkeit verankert ist. Mhm. Und bei den Figuren Katastrophe in bestimmten Konstellationen.
Und ob es eine zweite Season gibt, ist bislang noch wirklich nicht bestätigt.
Ah, okay.
Die sind natürlich dran gegangen, weil es ist ja eine Trilogie und natürlich möchte man ja dann auch irgendwie, dass es weitergeht. Und zumindest nach all den sehr positiven Kritiken, die da draußen rumschwirren, gehe ich mal auch davon aus, dass da demnächst verkündet wird, dass noch Staffel 2 und 3 und vielleicht auch 4 kommen wird, weil die Bücher werden ja auch alle dicker und dicker. Da wird man sicherlich ein bisschen auch, wird man nicht einfach nur 3 Staffeln draus machen, sondern vielleicht auch 4 oder 5 oder so.
Meinst du? Also ich würde sagen höchstens 3. Also selbst, sie haben 1,5 Bücher in eine Staffel gepackt, dann sind es höchstens 3.
Ja, naja, gut, aber also ich würde auf 4 Staffeln tippen. Weil ich meine, es kommen noch wirklich echt viele große Sachen und wir kriegen ja auch ein bisschen Weltraum-Action noch tatsächlich irgendwie ab und sowas alles. Also es kommen ja dann auch noch ein paar andere Komponenten mit dazu, die halt in der Entwicklung auf die bevorstehende Invasion irgendwie wichtig werden. Aber ja, ich meine, sie haben Buch 1 in 5 Episoden abgefrühstückt. Vielleicht reichen ihnen dann am Ende auch noch 2 weitere Staffeln und dann sind wir fertig. Ja. Bin ich gespannt.
Das Gute am Weltraum ist, das lässt sich schöner animieren als Panama.
Und, ja, hoffentlich.
Und dann geht das. Da müssen die Effekte nur mit Battlestar Galactica mithalten. Und das ist schon oldschool.
Ja.
So oldschool ja. 3D. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, sie ist zumindest in Deutschland auf 1. Das war aber auch zu erwarten, weil die pushen das ja auch ohne Ende.
Ja.
Und aus Neugier sollte man zumindest reingucken. Wichtiger Faktor für Netflix ist ja immer, wie die Leute hängen bleiben.
Genau.
Completion Rate. Genau, dann gucken sie. Und selbst bei Serien, die wirklich viele Fans haben, wenn sie sehen, das werden nicht mehr Zuschauer, sondern nur weniger, setzen sie sie auch ab. Ja. Das ist Netflix super konsequent, müssen sie auch sein, um nachdem sie so viel Geld reingebuttert haben, das auch irgendwie zu halten. Ja. Mal gucken. Aber ich sehe auch gerade mit Freude, dass die Guy Ritchie-Serie The Gentleman, die ich noch nicht gesehen habe, immer noch auf 2 ist in Deutschland. Und die ist ja auch schon.
Die habe ich auch noch nicht geguckt. Also ich mag den Film ja ganz gerne.
Ich auch. Ich höre aber Gutes von der Serie, ohne dass ich es jetzt gesehen hätte.
Okay.
Also überraschend Gutes. Ich finde, der Trailer sieht okay aus. Also,
ja, eben, das dachte ich nämlich auch.
Nicht super gehuckt. Ich bin mehr an Invincible gerade dran. Das ist so die Serie, wo ich wirklich von Folge zu Folge wieder hinfieber. Weil das so neben Peacemaker meine absolute Lieblings-Comic-Serie ist. Die finde ich so geil.
Ich muss ja sagen, mich haben jetzt die ersten beiden Episoden von X-Men 97 so gehuckt, dass ich jetzt die alte X-Men The Animated Series nochmal angefangen habe und da gerade nicht von wegkomme.
Wird X-Men 97 wöchentlich gezeigt?
Oder tatsächlich leider ja. Also es gab jetzt zum Anfang 2 Episoden und dann gibt es halt immer jede Woche eine, glaube ich, bis Mai durch oder so. Aber
Eve ist da ja auch voll drin. Ich werde es nachholen müssen, nachdem jetzt so viele positive Stimmen da sind. Vielleicht werden wir da auch bei Gelegenheit nochmal drüber reden. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne,
ich habe sehr gerne mal wieder mit dir geredet und nur mit dir. Du musst ja nicht immer unser drittes Rad am Wagen, nee, fünftes Rad am Wagen, Eve muss ja nicht immer dabei sein. Wir zwei abnörden. Hast du übrigens die neue Folge für eine Handvoll Donuts gesehen bei Cinema Strikes Back bei den Kollegen? Mit Eve?
Ja, ich habe sie gesehen, weil eigentlich sollte ich ja in dieser Folge drin sein, aber da bin ich ja krank geworden.
Ja, du warst ja drin als kleine Figur.
Ja, genau, als kleine Mandalorian-Männchen war ich mit dabei. Und ja, die Frage, wer ist das Nerd, wer ist das Kultur oder ist Eve einfach nur das Und, muss bei euch definitiv auch mal ausgearbeitet werden.
Ja, aber bei euch ist ja auch nicht geklärt jetzt.
Nee, ja, das müssen wir dann auch irgendwann noch mal nachholen. Ne?
Hättest du dir da Chancen eingeräumt, hättest du Eve besiegt? Sag nur so viel, ohne die Folge zu spoilern. Hättest du Eve besiegt? Was meinst du? Ich habe die ganze Folge nicht gesehen, ich habe nur Anfang und Ende gesehen und ich werde mir bei Gelegenheit in dem Osterurlaub die ganze Folge anschauen.
Wahrscheinlich hätte er mich besiegt. Also da bin ich ehrlich, weil ich bin so, wenn ich das einfach nur so gucke, denke ich mir, okay, die Fragen, ja, das hätte ich alles hingekriegt, aber so dann vor Ort sitzen oder beziehungsweise stehen und so, da bin ich immer nicht ganz so gut drin. Denn
ich habe auch mal Schwächen, weil ich, also unabhängig davon, dass ich neulich gegen Jonas verloren habe von Cinema Strikes Back, ich habe sowieso Schwächen, aber ich meine, wenn es um Schnelligkeit geht, bin ich schlecht. Ne? Schnell eine Antwort, egal wie einfach sie ist. Ist völlig egal. Ich mache nur Blackouts. ich bin nicht gut in Musik. Da ist Eve fantastisch.
Ja, da ist Eve Pro. Das geht gar nicht. Also da bei Musik bin ich auch furchtbar. Vielleicht müssen wir mal gegeneinander antreten. Ja, vielleicht ist das dann ausgeglichener.
Beide mit Handicap.
Weil da Musikkategorien. Und ich weiß, als ich das erste Mal da war, hatten sie Musik, die dann aber auch noch rückwärts abgespielt wurde.
Ja.
Und wo ich dachte, okay, wollt ihr mich verarschen? So, sorry. Ich kann die Musik nicht mal erkennen, wenn ihr sie vorwärts abspielt und jetzt spielt ihr sie rückwärts ab. So, sorry, da bin ich schon raus.
Ja, nee, ich auch. Ich bin bei Jahreszahlen aber super. Da ist Eve nicht so gut drin. Ich glaube, ich bin auch bei vielen Hintergründen oft besser als er. Aber das sind oft nicht so die Fragen, habe ich das Gefühl. Genau. Kann man sich natürlich jetzt auch leicht rausreden. Also ich glaube, Eve wäre im Vorteil, sowohl bei mir als auch wahrscheinlich bei dir.
Ja.
Aber ist nicht unbesiegbar. Der große Jürgen Klopp hat ja mal gesagt, er verlangt von seiner Mannschaft nicht, die Beste der Welt zu sein. Er verlangt von seinen Mannschaften immer nur, dass sie in der Lage sind, die Besten der Welt zu besiegen. Dass es passieren könnte. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Und irgendwann werden Eve und ich und du und Eve es auch noch rausfinden.
Genau.
In der Zwischenzeit kann man euch beide und vor allem auch dich ja immer wieder mal woanders hören, aber natürlich auch sehen. Leinwandliebe der liebe Podcast. Ich werde ihn natürlich noch mal verlinken in der Videobeschreibung. Danke. Da war ja Eve auch deine Krankheitsvertretung, glaube ich, ne?
Genau, er war kurzzeitig auch mal irgendwie als Moderator am Werk. Und ja.
Ja, aber ansonsten ist es dein Solo-Projekt, kann man ja so sagen.
Naja, da gehört die Filmstadt-Redaktion schon noch mit dazu. Also okay. Da ist ja Pascal, der ja auch noch einer der Mitmoderatoren ist und so. Also es
ach,
ist
siehste, nicht, das wusste ich gar nicht.
Das ist nicht mein Solo-Projekt. Das ist schon
aber das war doch mal dein Solo-Projekt, oder?
Nein.
Nicht?
Nein, also ich bin
immer davon ausgegangen.
Ich hab's immer so ein bisschen zu meinem Solo-Projekt gemacht, weil ich halt mit einer der Hauptmoderatoren bin einfach, ne? Und aber es ist schon wirklich so ein Gemeinschaftsprojekt irgendwo.
Ah, okay. Dann nehme ich das zurück. Aber es gibt deinen eigenen YouTube-Kanal, Filmstarts. So,
genau, Filmstarts.
Jetzt haben wir es doch.
Ja.
Filmstarts. Und da gibt's auch noch mal ein Video zu Three Body Problem, das verblüffenderweise Nee, nicht
jetzt,
mehr.
Jetzt nicht mehr.
Stimmt, du hast den Titel geändert, ne?
Ich habe den Titel geändert, weil auf YouTube sich noch nicht so viele für Three Body Problem interessiert haben. Dann versucht man ja als fleißiger YouTuber Thumbnail zu ändern, Titel zu ändern, um doch noch irgendwo was anzusprechen. ja, aber genau, ja, da findet man mich oder unter die blonde Gefahr auf Instagram.
Stimmt, und da sieht man auch, weil du ja eigentlich so eine Art Bookfluencer bist, kann man ja euch mal auch mal sagen.
Versuche ich zumindest zu sein, ja.
Ja, es gibt noch ein anderes Wort dafür als Bookfluencer, oder?
Keine Ahnung, also auf Instagram heißt es ja.
Ich hatte letztes Mal gesagt.
Nee, ich nenne es Bookfluencer, aber
es ist Bookfluencer?
Halt Bookstagram und hier BookTok bei TikTok,
ja,
und sowas
BookTok.
Alles. Genau, aber das ist ja dann wirklich, wenn du auf TikTok das irgendwie machst.
Ach,
ne?
So, ach, das muss auf BookTok, okay,
genau.
Das ergibt
BookTok
irgendwie
und Bookstagram, ja.
Ja, weil ich meine, ich wollte nämlich auch schon vorhin sagen, wenn du sagst, das ist hier das beste Sci-Fi-Buch der letzten 10 Jahre, dann hat das ja was zu bedeuten, weil du ganz schön viel liest. Mm. Also es ist wirklich, du schämst uns alle anderen, die, ich fühle mich automatisch dümmer, wenn ich Postings von dir sehe, dass du schon wieder was liest.
Nein, um Gottes Willen, ich möchte
ich
damit niemanden schämen.
Ja, ich bin bei Magic the Gathering Arena, bin ich kurz vor Mythic. Das ist das Einzige, womit ich gerade glänzen kann. Dass ich mal kurz davor bin, einen hohen Rang zu erreichen, der sehr schwer zu erreichen ist. So, das ist alles. Und währenddessen gucke ich dann doofe Serien oder YouTube-Videos, während ich zocke auf dem Tablet.
Ja gut, aber ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe einen Weg von zu Hause ins Büro von 50 Minuten.
Oh shit, echt?
Und das halt, und abends nochmal 50 Minuten zurück, das ist sehr viel Zeit, um zu lesen, die ich dann auch sehr viel damit verbringe, eben halt zu lesen. Und ja, deswegen.
Wie ich auch neulich von Stephen King gelesen habe, also der ist ja sowieso so total crazy, weil er ja ein Buch im Halbjahr rausbringt, seit 40 Jahren oder so. Und er sagt ja selber immer, das ist der leichteste Job der Welt, weil er sich 4 Stunden ins Arbeitszimmer setzt, was schreibt und dann wieder rausgeht. Er arbeitet 4 Stunden am Tag, das ist alles. Aber was ich neulich noch mal von ihm gelesen habe, war, wenn du nicht weiterkommst beim Schreiben, dann mach halt was anderes.
Ja.
Lies was anderes, mach was anderes und geh dann wieder zurück. Mhm. Aber mach was komplett anderes, um dich auf komplett andere Gedanken zu bringen, und was anderen Input zu kriegen. Und das machst du zumindest sehr viel, was anderes lesen. Respekt dafür. Und wie gesagt, ich werde das alles noch mal verlinken, was du gesagt hast. Schön, dass du da warst. Und ich gelobe, dass ich bis zur 2. Staffel auch das 1. Buch Minimum lesen werde. Und je nachdem, wie das 1. Buch mir gefällt, werde ich auch das 2. lesen, weil ehrlich gesagt würde ich gerne wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch eine Sache vergessen dazu zu sagen. Ich fand das Ende der 1. Staffel scheiße.
Ja.
Also auf einer philosophischen Ebene ist es ganz interessant, aber es hat sich nicht so angefühlt. So wie es inszeniert war, so wie es gesagt wurde, so wie es gezeigt wurde, auch wenn es das Ende des 1. Buches ist, so wie ich es gelesen habe. Es fühlte sich an wie ein ganz normales Folgenende. Und das war wirklich so, das ist doch nicht euer Ernst.
Ja.
Ich wirklich dachte so, ihr macht ja die ganze Zeit einen auf Lost und in der letzten Sekunde erinnert ihr euch, dass ihr doch eine HBO-Serie seid oder was? Und habt ein normales Ende für eine normale Folge. So.
Ja.
Es hat sich irgendwie leer angefühlt. Da fühlte ich mich ein bisschen verarscht.
Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht.
Na, egal. Und deswegen machen wir es jetzt hier genauso. Wir machen es einfach aus und dann fühlt ihr euch auch ein bisschen verarscht.